Willkommen bei Double Take. Michael Brey blickt auf Dresden und Sachsen. Ein Echo aus der Vergangenheit. Spuren von gestern im Heute. Geschichte, die sich nicht wiederholt, aber reimt. Double Take. In der großen Galerie der europäischen Monarchen zwischen den eiskalten Strategen wie Friedrich dem Großen und den strahlenden Absolutisten wie Ludwig dem 14. nimmt Friedrich August der Erste von Sachsen, besser bekannt als August der Starke, einen Platz ein, der so schillernd wie widersprüchlich ist. Er ist eine Gestalt, deren physische Kraft Legenden nährte. Ein Mann, der Hufeisen mit bloßen Händen zerbrach und Zinnbecher wie Papier zerknüllte. Doch hinter der Fassade des sächsischen Herkules, hinter dem Gold des grünen Gewölbes, dem Glanz des Zwingers und der Vollkommenheit des Meißener Porzellans, verbirgt sich eine der tragischsten und lehrreichsten Geschichten über die Ironie politischer Ambitionen im frühen 18. Jahrhundert. Augusts Herrschaft über Sachsen und Polen markiert einen Wendepunkt, an dem sich das Schicksal Osteuropas entschied, allerdings nicht so, wie der Kurfürst es geplant hatte. Er wollte ein Imperium schmieden, das von der Elbe bis zur Düna reichte, eine Erbmonarchie, die den Habsburgern und Hohenzollern Paroli bieten konnte. Stattdessen erschöpfte er die Ressourcen eines der reichsten Territorien des Reiches für den Erwerb einer Krone, die sich als schwere Bürde entpuppte. Er wollte Schweden als Großmacht beerben und rollte stattdessen dem russischen Zarenreich den roten Teppich nach Mitteleuropa aus. Sein Leben als Herrscher war ein Scheitern, das in seiner ästhetischen Brillanz allerdings sein politisches und militärisches Versagen grandios überstrahlte. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass der Mann, der später die Öffentlichkeit und die Inszenierung wie kein zweiter suchen würde, den entscheidenden Schritt seines Lebens im Verborgenen tun musste. Wir schreiben den 1. Juni 1697. Der Ort ist Baden bei Wien, ein Kurort, der für seine schwefelhaltigen Quellen bekannt ist. Doch in dieser Nacht geht es nicht um körperliche Genesung, sondern um die Alchemie der Macht. Friedrich August I., Kurfürst von Sachsen, Direktor des Corpus Evangelicorum und damit formell der Schutzherr des Protestantismus im Reich, steht in einer kleinen Kapelle in Baden. Die Atmosphäre ist konspirativ, die Luft schwer von Weihrauch und der Furcht vor Entdeckung. Draußen in den Straßen ist alles ruhig, in der Kapelle wird Geschichte gemacht. Anwesend sind nur wenige Personen. Der päpstliche Nuntius, einige sächsische Geheimräte und Augusts entfernter Onkel, Prinz Christian August von Sachsen-Zeitz, der Bischof von Raab. August kniet nieder. Er spricht das apostolische Glaubensbekenntnis. Mit jedem lateinischen Satz, den er spricht, durchschneidet er das Band, das sein Haus seit der Reformation mit Luthers Lehre verband. Er schwört dem Glauben ab, für den seine Vorfahren im Schmalkaldischen Krieg geblutet hatten. Es ist ein Akt von ungeheurer politischer Kaltblütigkeit. Warum dieser Tabubruch? Warum riskiert ein Kurfürst den Zorn seiner Untertanen, den Prestigeverlust im Reich und die tiefe Entfremdung von seiner frommen Ehefrau Christiane Eberhardine? Die Antwort liegt hunderte Kilometer nordöstlich. Der polnische Thron ist vakant. Nach dem Tod von König Johann dem III. Sobieski im Jahr 1696 ist die Adelsrepublik Polen-Litauen auf der Suche nach einem neuen König. Und in Polen, diesem katholischen Bollwerk im Osten, kann kein lutherischer Ketzer König sein. Die Konversion in Baden war das Eintrittsticket in die Auktion um die polnische Krone. August wusste, dass er ohne den Katholizismus chancenlos gegen seinen französischen Rivalen, den Prinzen von Conti, war. Doch die Heimlichkeit der Zeremonie in Baden verrät auch Augusts prekäre Lage. Er musste katholisch genug sein, um die polnischen Bischöfe zu überzeugen, aber protestantisch genug erscheinen, um in Sachsen keinen Aufstand zu provozieren. Die Ironie liegt darin, dass dieser Schritt, der Sachsen zu einer Großmacht machen sollte, das Land in seinem konfessionellen Selbstverständnis erschütterte und damit die Grundfesten der Herrschaft Augusts ins Wanken brachte. Seine Frau, die Kurfürstin, weigerte sich standhaft zu konvertieren und zog sich in ein freiwilliges Exil zurück. Sie wurde als Sachsens Betsäule verehrt, während ihr Mann in Polen katholische Messen feierte. August hatte die Religion zur Ware degradiert, zu einem Wechselkurs im Handel um Macht. In Baden bei Wien starb der protestantische Landesvater und es wurde der barocke Opportunist geboren, der alles, Glauben, Geld, Familie, seiner Vorstellung von Macht und Größe unterordnete. Um den Mann zu verstehen, der in Baden kniete, muss man in seine Kindheit blicken. Geboren am 12. Mai 1670 in Dresden, war Friedrich August nie für den Thron vorgesehen. Er war der Reserveprinz. Sein älterer Bruder, Johann Georg IV., war der Auserwählte, der Erbe, auf den sich alle Hoffnungen richteten. Für August blieb die Rolle eines Statisten, des Secundogenitus. Diese Position des Zweitgeborenen ist in der Geschichte des europäischen Hochadels oft ein psychologischer Brutkasten für exzessiven Ehrgeiz. Eine Triebfeder, die schon Männer wie Heinrich den VIII. In den radikalen Bruch mit der Tradition zwang oder Augusts Zeitgenossen Prinz Eugen von Savoyen zum Architekten einer Weltmacht werden ließ. Wer nicht durch Geburt zur Macht bestimmt ist, muss sich durch Taten beweisen. Augusts Erziehung war weniger auf Aktenstudium und Verwaltung ausgerichtet als auf die Kunst der Kriegführung. Seine physische Kraft, die ihm später den Beinamen der Starke einbrachte, kultivierte er früh. Er war ein Mann der Tat, nicht des Wortes. Prägend für den jungen Prinzen war seine Kavalierstour in den späten 1680er Jahren, jene obligatorische Bildungsreise, die ihn an viele glanzvolle Höfe Europas führte. Doch kein Ziel hinterließ tiefere Spuren als Versailles. Als August dem Hof Ludwigs des 14. begegnete, sah er nicht nur einen König, er sah ein übernatürliches Wesen. Versailles war mehr als ein Schloss. Es war eine politische Maschine. Der Sonnenkönig hat durch eine multimediale Strategie Statuen, Ballette, Architektur, Münzen, eine Aura der gottgleichen Majestät geschaffen. Macht war in Versailles nicht nur eine Frage von Bajonetten, sondern von Bühnenbildern. August sah, wie Ludwig XIV. Als Apollo tanzte, wie er den widerspenstigen Adel durch ein striktes Zeremoniell zähmte und durch schiere Pracht blendete. Für den jungen Sachsen war dieses Erlebnis wie eine Epiphanie. Wenn er später als sächsischer Kurfürst schon nicht der mächtigste Mann Europas werden konnte, so muss er doch zumindest der prächtigste sein. Das Schicksal griff 1694 ein. Augusts Bruder Johann Georg IV. Starb überraschend, offiziell an den Blattern, die er sich bei seiner Mätresse geholt hatte. Plötzlich war der 24-jährige Kurfürst. Er erbte eines der reichsten und am besten verwalteten Territorien des Reiches. Sachsen war wohlhabend. Der Bergbau im Erzgebirge lieferte Silber und Zinn, die Leipziger Messe brachte die Welt ins Land und die Verwaltung war effizient. Ein anderer Mann wäre zufrieden gewesen. Er hätte die Verwaltung optimiert, die Künste gefördert und wäre als guter Landesvater in die Geschichte eingegangen. Aber August hatte Versailles gesehen. Sachsen war ihm zu klein. Seine Ambition kannte keine Grenzen, nur geografische Hindernisse. Nach dem Tod des polnischen Herrschers Jan Sobieski 1696 bot sich die Gelegenheit. Die Adelsrepublik war eine Wahlmonarchie, in der theoretisch jeder Adlige und jeder ausländische Prinz kandidieren konnte. Das System war korrupt, chaotisch und für ausländische Mächte leicht manipulierbar. Es war, zynisch gesagt, ein Königreich, das an den Meistbietenden versteigert wurde. August trat in den Ring gegen einen mächtigen Gegner, François-Louis de Bourbon, den Prinzen von Conti, der von Ludwig dem 14. unterstützt wurde. Conti hatte den Charme, den Ruhm und das Gold Frankreichs. August hatte Sachsen und den unbändigen Willen, alles auf eine Karte zu setzen. Hier tritt eine Figur auf den Plan, die oft in den Fußnoten der Geschichte verschwindet, aber für Augusts Aufstieg essentiell war: Berend Lehmann, der jüdische Hoffaktor aus Halberstadt. August brauchte Geld, Unmengen an Geld, um die polnischen Woiwoden und Bischöfe zu bestechen. Die sächsischen Kassen waren voll, aber nicht voll genug für einen Königskauf. Lehmann vollbrachte das finanzielle Wunder. Er mobilisierte Netzwerke von Hamburg bis Wien und Marseille, verpfändete sächsische Krongüter und verkaufte im Auftrag Augusts sogar die Vogtei Quedlinburg an Brandenburg-Preußen. Dieser Verkauf war ein Fehler ersten Ranges. Er stärkte den preußischen Nachbarn, der später Sachsen überflügeln sollte. Aber in diesem Moment zählte für August nur die Liquidität. Es ist eine historische Ironie, dass der katholische Thron Polens mit protestantischem Geld aus Sachsen und jüdischen Krediten gekauft wurde. Die Wahl selbst am 27. Juni 1697 war eine Farce. Ein Teil des Adels wählte Conti, ein anderer Teil rief August zum König aus. Während Conti noch in Frankreich zögerte und auf eine feierliche Überfahrt wartete, marschierte August bereits mit sächsischen Truppen in Polen ein. Er schuf damit Fakten. Er erreichte Krakau vor seinem Rivalen. Die Krönung am 15. September 1697 war improvisiert. Da die regulären Kroninsignien von den Anhängern Contis weggeschlossen waren, ließ August die Wand zur Schatzkammer in der Wawelkathedrale kurzerhand durchbrechen. Das Loch in der Mauer war ein passendes Symbol für seine Herrschaft. Improvisation als Prinzip. Er war nun August der II., Großfürst von Litauen und König von Polen. Er hatte sein Ziel erreicht. Die Krönung war gewonnen, der politische Preis jedoch enorm. Die polnische Adelsrepublik hatte August zum König gewählt, doch die Macht lag nicht beim König. Sie lag bei der Versammlung der Adelsrepublik, dem Sejm, dessen Funktionsweise jede Reform blockierte. Das Liberum Veto erlaubte es einem einzigen Abgeordneten, alle Beschlüsse einer Sitzung mit dem Ruf »Nie Pozwalam«, »Ich erlaube nicht«, zu annullieren. Während Augusts Regierungszeit 1697 bis 1733 scheiterten 10 von 18 Sejmsitzungen an diesem Mechanismus. Unter seinem Sohn August III. Gelang in 30 Jahren nur eine einzige funktionierende Session. Polen war für den neuen König aus Sachsen damit kaum regierbar. August hatte auch keine Ahnung, dass er schon kurz darauf den Vorhang für die größte Tragödie seiner Regierungszeit aufziehen wird. Wenn es einen Moment gibt, in dem zu Lebzeiten Augusts des Starken das Schicksal Osteuropas für die kommenden Jahrhunderte besiegelt wurde, dann war es nicht auf einem Schlachtfeld, sondern an einem reich gedeckten Tisch im heute in der Ukraine gelegenen Rawaruska im August 1698. Hier traf der frischgebackene König August II. Auf Zar Peter den I. von Russland, der gerade von seiner großen Gesandtschaft aus Westeuropa zurückkehrte. Es war ein Treffen von Giganten. Beide Männer waren physische Riesen. Peter über 2 Meter groß, August ein leibhaftiger Herkules. Beide waren besessen vom Militär und vom Exzess. Die Berichte über dieses Treffen lesen sich wie Szenen aus einem Schelmenroman. 4 Tage und Nächte lang tranken, feierten und verhandelten sie. Die Anekdoten sind legendär. Sie maßen ihre Kräfte tauschten ihre Kleider, ihre Waffen und, in einer Geste von fast kindlicher Verbrüderung, ihre Hüte. Doch im Dunst von Tokaja und Wodka wurde eine Entscheidung getroffen, die nüchtern betrachtet ein reines Hasardspiel war. Peter wollte den Zugang zur Ostsee und damit ein Fenster nach Europa, das Schweden kontrollierte. August wollte das heute in Teilen Lettlands und Estlands liegende Livland für seine Dynastie erobern. Mit diesem territorialen Coup wollte er seine Macht in Polen festigen und das Wahlkönigreich mittelfristig in eine Erbmonarchie umwandeln. Sie schmiedeten den Plan, das schwedische Großreich anzugreifen. Ihr Kalkül basierte auf einer fatalen Fehleinschätzung. Auf dem schwedischen Thron saß ein 17-jähriger junger Mann, Karl der Zwölfte. Ein Kind, dachten sie, ein leichtes Opfer. Sie konnten nicht ahnen, dass dieses Kind einer der brillantesten und tollkühnsten Feldherren der Geschichte war, ein Alexander des Nordens, der Krieg nicht als Mittel der Politik, sondern als existenzialistischen Rausch lebte. Die Allianz von Rawaruska war der Beginn des großen nordischen Krieges, der 1700 begann und erst 1721 enden sollte. Für August wurde er zu einem Desaster kolossalen Ausmaßes. Er hatte den russischen Bären eingeladen, um ihm bei der Jagd zu helfen. Aber er hatte nicht bedacht, dass der Bär am Ende alles fressen würde, auch Sachsen und Polen. Der Krieg begann 1700 mit einem sächsischen Angriff auf Riga, ohne Kriegserklärung, pünktlich zum Karneval, als ob er nur eine weitere Maskerade wäre. Doch Riga fiel nicht. Die Sachsen, so prächtig ihre Uniformen waren und so teuer ihre Ausrüstung, erwiesen sich als ineffektiv gegen die disziplinierten Schweden. Ende des Jahres vernichtete Karl der Zwölfte auch die russische Armee bei Narva in einem Schneesturm. Was folgte, war eine sechsjährige Demütigung, vor allem für August. Karl der Zwölfte konzentrierte seine militärische Energie auf den Mann, der den Krieg begonnen hatte, den sächsischen Kurfürsten. 6 Jahre jagte er, August, quer durch Polen und Sachsen. Damit beging der Schwedenkönig einen kritischen, strategischen Fehler. Während Karl der Zwölfte den schwächeren Gegner durch Mitteleuropa trieb, gewann er zwar spektakuläre Schlachten, aber Peter der Große gewann Zeit. Der Zar nutzte die Jahre, um sein Heer nach westeuropäischem Vorbild zu modernisieren, die Artillerie aufzubauen, seine Generäle auszubilden. Zunächst zahlte also August der Starke die Rechnung für die gescheiterte Offensive gegen Schweden. Die Schlacht bei Klissow am 19. Juli 1702 brachte den Sachsen trotz mehr als doppelter Übermacht eine schwere Niederlage. 2000 Tote, 1700 Gefangene, die gesamte Artillerie von 46 Kanonen verloren, bei nur 300 gefallenen schwedischen Soldaten. Doch das wahre Desaster kam 1706. Bei Fraustadt vollzog Feldmarschall Rensky-Öld mit 9.400 Schweden eine klassische Doppelumfassung gegen 18.000 sächsisch-russische Truppen. Die Schlacht dauerte nicht einmal eine halbe Stunde. 4/5 der alliierten Armee fielen oder gerieten in Gefangenschaft, bis zu 14.000 Mann. Der Tiefpunkt für Sachsen wurde im September 1706 erreicht. Karl der Zwölfte marschierte direkt in Sachsen ein. Das reiche Kurfürstentum lag ihm zu Füßen. August hatte keine Wahl. Im Frieden von Altranstädt bei Leipzig musste er kapitulieren. Die Bedingungen waren drakonisch. Abdankung vom polnischen Thron, Anerkennung des schwedischen Marionettenkönigs Stanisław Leszczynski, Auflösung des Bündnisses mit Russland und die Auslieferung Johann Reinhold Patkuls, des Architekten der antischwedischen Allianz. Die ultimative Demütigung war jedoch persönlicher Natur, das gemeinsame Abendessen mit dem Schwedenkönig. Man stelle sich die Szene vor, der asketische Schwede, der Alkohol und Frauen verachtete, und der hedonistische Sachse, der beides im Übermaß konsumierte, saßen an einem Tisch. August musste seinem Bezwinger gute Miene zum bösen Spiel machen, während Karl ihn mit kalter Höflichkeit und sichtbarer Verachtung behandelte. Für jeden anderen Monarchen wäre dies das Ende gewesen. Aber August besaß eine Eigenschaft, die ihn auszeichnete: Resilienz. Er wartete. Er wusste, dass Karls Hochmut ihn zu Fall bringen würde. Und er hatte recht. 1709 wurde die schwedische Armee tief in der Ukraine, bei Poltawa, von Peter dem Großen vernichtet. Das Blatt wendete sich. August kehrte auf den polnischen Thron zurück. Aber, und das ist die entscheidende Ironie, er kehrte nicht als souveräner Sieger zurück, sondern als Juniorpartner des Zaren. Russland war nun der Hegemon. August war König von Peters Gnaden. Er hatte den Krieg begonnen, um Livland zu gewinnen. Am Ende war Livland russisch und Polen war de facto ein russisches Protektorat. Der Krieg, aber auch die Mätressen, Feste, Schlösser und Bestechungsgelder verschlangen enorme Summen. Die sächsischen Finanzen waren chronisch überlastet. In der Logik des Barock allerdings war Sparen keine Tugend für einen König. Verschwendung, Magnifizenz, war die Pflicht eines Herrschers, um den Geldkreislauf anzuregen und Größe zu zeigen. Dennoch, die prekäre Haushaltslage zwang August und seine fähigen Minister wie Graf Lemming zu innovativen wirtschaftspolitischen Lösungen. Um die Abhängigkeit von den bewilligten Steuern der Landstände zu brechen, führte August ab 1703 versuchsweise, später dauerhaft die Generalkonsumptionsakzise ein. Es war im Grunde eine indirekte Verbrauchssteuer auf Waren, eine frühe Form der Mehrwertsteuer. Das Prinzip war einfach: Wer konsumiert, zahlt, egal ob Bauer oder Adliger. Das System war in der Theorie gerecht, in der Praxis jedoch verhasst. Es führte zu massivem Widerstand, Schmuggel und Spott. Anekdoten erzählen von Bauern, die ihre Waren nachts auf Schleichwegen in die Städte brachten, um den Akziseeinnehmern zu entgehen. Doch für den Staat war es ein Segen. Die Einnahmen sprudelten und bildeten das finanzielle Rückgrat für Augusts Ausgaben. Seine Wirtschaftspolitik folgte strikt merkantilistischen Prinzipien. Reichtum bedeutete Macht, und Macht erforderte, Gold im Land zu halten. Die Strategie war klassisch: Import reduzieren, Export steigern, die Handelsbilanz positiv halten. Dass August selbst der größte Importeur von Luxusgütern war. Chinesische Vasen, italienische Kunstwerke, französische Möbel passte nicht ins merkantilistische Konzept. Aber dies gehörte auch zu einer anderen, ebenso rationalen Logik: der höfischen Repräsentation als Instrument seiner alles in den Schatten stellenden Machtprojektion. Das Meißner Porzellan war das Paradebeispiel seiner erfolgreichen Wirtschaftspolitik. Sachsen erhielt damit das europäische Monopol auf Hartporzellan, was die Porzellanmanufaktur zu einer Goldgrube machte. Die Manufaktur exportierte gewinnbringend nach ganz Europa und hielt das Herstellungsgeheimnis streng unter Verschluss. Durch den gezielten Import von Wissen, Technik und handwerklicher Expertise trug August der Starke wesentlich dazu bei, Sachsen als Zentrum manufaktureller Produktion und technischer Innovation im Europa des frühen 18. Jahrhunderts zu profilieren. Hugenottische Glaubensflüchtlinge brachten wertvolles Know-how, insbesondere im Textil- und Posamentiergewerbe, ein. Sie waren am Ausbau von Luxusgewerben wie der Schmuck- und Uhrmacherkunst neben anderen europäischen Spezialisten beteiligt. Niederländische Fachleute wurden wegen ihrer führenden Kenntnisse im Wasser- und Entwässerungsbau geschätzt. Italienische Handwerker spielten eine zentrale Rolle bei den teils erfolgreichen, teils experimentellen Versuchen, eine sächsische Seidenproduktion aufzubauen. Die Leipziger Messe wurde zur Drehscheibe des Handels. Hier sollten sächsische Waren verkauft, nicht nur fremde umgeschlagen werden. Tuchmanufakturen in Leipzig, Chemnitz und Plauen erhielten Privilegien und Zollvergünstigungen. Der erzgebirgische Silberbergbau wurde mit neuen Technologien intensiviert, denn Silber war die härteste Währung der Epoche. Besonders interessant ist Augusts Pragmatismus gegenüber den Juden. Obwohl Sachsen streng lutherisch war und Juden eigentlich Aufenthaltsverboten unterlagen, erteilte August umfassende Privilegien an jüdische Hoffaktoren wie Berend Lehmann. Er brauchte ihre Netzwerke für die polnische Politik und die Leipziger Messe. Lehmann durfte sich in Dresden niederlassen und sogar eine Synagoge in einem Privathaus unterhalten. Ein Skandal für die lutherische Orthodoxie. Die Öffnung der Leipziger Messe für jüdische Händler aus dem Osten machte die Stadt zum zentralen Umschlagplatz zwischen Ost- und Westeuropa. Hier zeigt sich August als moderner Herrscher. Vorurteile wurden ignoriert, solange die Bilanz stimmte. Militärisch und politisch war August der Starke oft auf Peter den Großen angewiesen. Doch kulturell versuchte er, sich als der überlegene westliche Monarch zu inszenieren. Als Peter der Große Dresden besuchte, sah er die kurfürstliche Kunst- und Schatzkammer im Dresdner Residenzschloss. August nutzte seine Sammlungen, um die Asymmetrie der militärischen Macht durch eine Asymmetrie der kulturellen Raffinesse auszugleichen. Er inszenierte sich als Mentor des Geschmacks, während Peter in die Rolle des wissbegierigen, aber rohen Schüler gerückt wurde, zumindest in der sächsischen Selbstwahrnehmung. August der Starke und sein Apparat aus Architekten, Juwelieren, Bildhauern, Malern, Kunstagenten und Zeremonienmeistern verwandelten Dresden in knapp 4 Jahrzehnten in eine gigantische ästhetische Bühne, auf der ein sächsischer Absolutismus inszeniert wurde. Sein Kalkül war, wenn die reale Macht, gemessen an Territoriengewinnen, schlagkräftigen Armeen und politischer Dominanz, schwindet oder begrenzt ist, muss die dargestellte Macht umso strahlender, umso überwältigender erscheinen, um den Anspruch auf Souveränität und Rang in der Hierarchie europäischer Herrscher zu wahren. Der Dresdner Zwinger, dessen Bau 1709 unter der Leitung von Matthäus Daniel Pöppelmann begann, verkörpert vollends die Strategie Augusts. Sie muss verstanden werden als ein Akt der Überwältigung, der jede nutzungsorientierte Kategorie sprengt. Ursprünglich als Prachtorangerie gebaut, wurde die Anlage erweitert als Festplatz für die Jahrhunderthochzeit. 1719. Mit dem Kronentor inszeniert sich August der Starke als polnischer König. Der Zwinger wurde zum steinernen Stellvertreter des Herrschers. Wenn August bei einem Fest dort auftrat, verschmolz sein natürlicher Körper, der sterbliche Mensch, mit dem politischen Körper seines Staates, überhöht durch die rauschhaft majestätische Pracht der Architektur. Der Zwinger erzeugt eine optische Täuschung von Macht. Wer so baut, muss mächtig sein. Der absolute Höhepunkt der Kulturstrategie Augusts war die Hochzeit seines Sohnes, Kurprinz Friedrich Augusts II., mit der Kaisertochter Maria Josepha von Österreich im Jahr 1719. Mit dieser Verbindung hoffte August, seinem Haus den Weg zur Kaiserkrone zu ebnen. Ein Schlüsselelement des Festes war die Eröffnung des Opernhauses am Zwinger. Die Oper war im Barock das komplexeste Medium der Propaganda, das Gesamtkunstwerk, da sie Architektur, Poesie, Musik, Tanz und Malerei vereinte. Zur Hochzeit 1719 wurde dort unter anderem Antonio Lottis Oper Theophane aufgeführt. Die Handlung, die von einer byzantinischen Prinzessin handelte, die einen deutschen Kaiser heiratet, war eine kaum verhüllte Allegorie auf die Hochzeit von Maria Josepha und Friedrich Augusts und die Allianz der sächsischen Wettiner mit den österreichischen Habsburgern. Die Opernbühne erlaubte es, ideale Welten zu erschaffen, in denen Konflikte immer harmonisch gelöst wurden, die Freundschaft zweier Herrscherfamilien verstanden als Gegenentwurf zur chaotischen Realität Europas. Vielleicht noch revolutionärer als der Bau des Zwingers war die radikale Neukonzeption der Wettinischen Kunstkammer. August verstand intuitiv, dass Objekte Macht speichern und ausstrahlen können, aber nur, wenn sie gesehen werden. Ein Diamant, der in einer dunklen Kiste liegt, ist totes Kapital. Ein Diamant, der in einem speziell beleuchteten Prunksaal vervielfältigt, in prachtvollen Spiegeln einem staunenden Gesandten präsentiert wird, ist ein Beweis für die Majestät, die Bonität und die unerschöpfliche Potenz des Herrschers. Zwischen 1723 und 1730 ließ August im Erdgeschoss des Residenzschlosses Wände durchbrechen und eine Folge von 8 Räumen gestalten. Dies war die Geburtsstunde des ersten echten öffentlichen Museums der Welt, lange vor dem British Museum oder dem Louvre. Doch dieser Akt der Öffnung der Kunstsammlungen war kein demokratischer Impuls der Aufklärung, er war ein Instrument der absolutistischen Herrschaftstechnik. August transformierte die bisherige Kunstkammer von einem Tresor in ein Theater. Die Objekte fungierten als Stellvertreter seiner Macht. Selbst wenn der König in Warschau war, regierten seine Juwelen in Dresden weiter. Indem der Besucher staunte, bestätigte er den Anspruch des Herrschers. Das Museum wurde zu einer Maschine, die Neugier in Loyalität und Ehrfurcht umwandelte. Wer die Schätze gesehen hatte, wurde zum Multiplikator des sächsischen Ruhms. Mit der Erfindung des europäischen Porzellans in Meißen durch Johann Friedrich Böttger erhielt Sachsen ein exklusives Propagandawerkzeug, das kein anderer Monarch besaß. Das Porzellan wurde zur diplomatischen Waffe. August verschenkte monumentale Vasen, komplettes Tafelgeschirr oder kunstvolle Tierfiguren an befreundete Herrscher. Diese Geschenke waren trojanische Pferde der Ästhetik. Sie erfreuten den Empfänger, demonstrierten aber gleichzeitig die technologische und künstlerische Überlegenheit Sachsens. Auch das berüchtigte Liebesleben Augusts und seine zahlreichen Mätressen waren Teil seiner Selbstinszenierung. Die Zeugung vieler, auch illegitimer Kinder, war in der Symbolik der Zeit ein Beweis für die Potenz des Herrschers im wörtlichen und übertragenen Sinn. Ein König, der so viel Leben zeugen konnte, besaß eine überschäumende Vitalität, die auch dem Land zugute kam. So etablierte sich das Amt der Staatsmätresse. Zwei Frauen verkörperten die gegensätzlichen Pole dieses Amtes in Sachsen und zeigten, wie weit weibliche Macht in einer Männerwelt reichen konnte und wo sie an ihre Grenzen stieß. Aurora von Königsmark war das Urbild der kultivierten Hofdame. Als sie 1694 nach Dresden kam, brachte sie einen Glanz mit, der selbst Versailles zur Ehre gereicht hätte. Aurora war keine bloße Favoritin, sie war eine intellektuelle Ausnahmeerscheinung. Sie beherrschte 6 Sprachen fließend, spielte virtuos Laute und verfasste französische Verse von solcher Eleganz, dass Voltaire sie später als eine der liebenswürdigsten Personen Europas pries. Diese intellektuelle Schärfe machte sie für August zu einer wertvollen Ressource der Staatsräson. Im Jahr 1702 schickte er sie beispielsweise auf eine hochriskante diplomatische Mission. Sie sollte im Winterlager von Karl dem 12. Friedensverhandlungen mit den Schweden einleiten. Dass ein Herrscher seiner Geliebten die Geschicke des Krieges anvertraute, unterstrich Auroras Status als politische Akteurin. Als Augusts Leidenschaft schließlich erlosch, bewies Aurora ihre größte Stärke, die Kunst des Rückzugs. Anstatt in die Bedeutungslosigkeit zu versinken, sicherte sie sich als Pröbstin des Reichsstifts Quedlinburg eine eigenständige fürstliche Würde. Sie überlebte den Sturz vom Gipfel der Gunst mit intakter Ehre und politischem Gewicht. Wo Aurora durch Ästhetik und Diplomatie glänzte, setzte Anna Constantia von Brockdorff, die spätere Gräfin Kosel, auf den systematischen Griff nach der Macht. Sie war keine Muse, sondern eine ausgezeichnete machtpolitische Strategin. Sie forderte einen Platz am Kabinettstisch. Sie begleitete August auf Inspektionsreisen und ließ sich morgens um 6 Uhr über die aktuellen Regierungsgeschäfte informieren. Unter ihrer Ägide wurde das Taschenberg-Palais zu einem informellen Regierungszentrum. Minister suchten ihr Wohlwollen, ausländische Gesandte machten ihr Antrittsbesuche. Sie griff in Kabinettsreformen ein und wagte es, sich mit dem mächtigsten Mann im Staate nach dem König anzulegen, dem Minister Jakob Heinrich von Flemming. Doch die Gräfin Kosel missverstand die fragile Statik des barocken Hofes. Während Aurora das Spiel der Unverbindlichkeit und der Ambivalenz beherrschte, suchte die Gräfin Kosel nach rechtlicher Absicherung. Sie drängte August zu einem schriftlichen Eheversprechen. Ein fataler Fehler. In den Augen des Hofes und der Staatsräson wurde sie damit von einer glanzvollen Mätresse zu einer gefährlichen Usurpatorin, die die dynastische Ordnung bedrohte. Ihr Sturz war so radikal wie ihr Aufstieg. Als August sie 1713 zugunsten einer polnischen Mätresse fallen ließ, weigerte sie sich, das Feld kampflos zu räumen. Ihr Stolz und der Besitz des brisanten Eheversprechens machten sie zur Staatsfeindin. Am Heiligabend 1716 endete ihr Weg hinter den kalten Mauern der Festung Stolpen. Es war ein lebendiges Begräbnis. 49 Jahre lang blieb sie dort ohne Anklage und ohne Prozess. Während Aurora von Königsmark als gefeierte Stiftsdame in die Geschichte einging, wurde die Gräfin Kosel zum tragischen Mahnmal dafür, was geschah, wenn eine Frau im Barock versuchte, die informelle Macht der Mätresse in eine formelle Herrschaft zu verwandeln. Während die Gräfin Kosel um Besitz, Einkommen und Einfluss kämpfte, vollzog sich in Polen die politische Katastrophe. Augusts Versuch, in der Adelsrepublik den Absolutismus einzuführen, führte zum Bürgerkrieg. Der polnische Adel bildete 1715 die Konföderation von Tarnogrod, um den sächsischen Kurfürsten und seine verhassten sächsischen Truppen zu vertreiben. August, militärisch unfähig, den Aufstand niederzuschlagen, rief Peter den Großen zu Hilfe. Der Zar ließ sich nicht zweimal bitten. Russische Truppen marschierten in Polen ein, nicht als Eroberer, sondern perfiderweise als Vermittler. Am 1. Februar 1717 fand in Warschau der Sejm Niemy, der stumme Sejm, statt. Es war eine der dunkelsten Stunden der polnischen Geschichte. Das Parlamentsgebäude war von russischen Soldaten umstellt. Im Sitzungssaal selbst sorgten russische Offiziere für Ordnung. Der Name Stummer Sejm rührt daher, dass niemandem das Wort erteilt wurde, aus Angst, ein einziger Abgeordneter könnte durch das Liberum-Veto die Sitzung sprengen. Nur der Marschall Stanisław Leduschowski verlas die Beschlüsse, die faktisch von Russland diktiert worden waren. Augusts sächsische Truppen mussten Polen verlassen. Das polnische Heer wurde auf 24.000 Mann begrenzt. Russland sicherte dem Adel seine goldenen Freiheiten zu, was bedeutete, dass Russland garantierte, dass Polen unregierbar blieb. August blieb König, aber er war ein König ohne Schwert, auch ohne Möglichkeiten, Polen zu reformieren. Mit dem stummen Sejm endete die Souveränität Polens de facto. Das Land wurde zum russischen Protektorat, ein Spielball der Mächte. August hatte versucht, die Macht der Krone zu stärken und hatte stattdessen den Staat kastriert. Die erste Teilung Polens erfolgte 1772, 39 Jahre nach Augusts Tod. 1795 war Polen schließlich ganz von der Landkarte verschwunden. Jahrelanger Exzess, Diabetes und Gangrän an einem Zeh forderten schließlich auch bei August dem Starken ihren Tribut. Am 1. Februar 1733 starb der sächsische Kurfürst und polnische König in Warschau. Er hat bewiesen, dass man ein politischer Verlierer sein kann und trotzdem unsterblich wird. Auf dem Feld der kulturellen Hegemonie war der Sieg vollkommen. Er transformierte Dresden von einer soliden deutschen Residenzstadt in eine europäische Kulturmetropole, deren Strahlkraft die Jahrhunderte und selbst die Zerstörung von 1945 überdauerte. Augusts Strategie lehrt uns, dass in Zeiten politischer Schwäche oder militärischer Niederlagen die massive Investition in Kultur keine Verschwendung, sondern eine Notwendigkeit der Staatsraison sein kann. Er überlebte seine Niederlagen, indem er sie einfach überstrahlte. Geschichte hinterlässt Spuren und manche Orte muss man selbst gesehen haben. Besuchen Sie uns auf dresden-stadtführer.de.